Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Malte Hennig heute im Studio herzlich willkommen. Sie gilt als große Sozialreform. Für die Bundesregierung ist sie sogar die größte Sozialreform der vergangenen 20 Jahre. Seit dem 1. Januar ist das Arbeitslosengeld II durch das Bürgergeld abgelöst worden. Die Bezeichnung Hartz IV, wie das Arbeitslosengeld II ja auch genannt worden ist, ist damit Vergangenheit. Und nicht nur der Name hat sich geändert, auch inhaltlich hat die Reform hin zum Bürgergeld einige Veränderungen gebracht. Die staatliche Unterstützung soll jetzt bürgernäher, unbürokratischer und zielgerichteter sein, so benennt ist zumindest die Bundesregierung. Ob das tatsächlich so ist, was die Veränderungen mit dem Bürgergeld konkret bedeuten, was es zu beachten gibt, wie konkret unterstützt wird, darüber und über noch mehr sprechen wir heute mit unseren Gästen. Und bei mir im Studio ist Sabine Mendes. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter in Köln. Hallo Frau Mendes.
Hallo zusammen.
Und neben mir sitzt Martin Franke. Er ist Referent in der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband VdK. Herr Franke, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Und ebenfalls im Studio ist Karl Sasserath. Er ist Leiter des Arbeitslosenzentrums in Mönchengladbach, dort auch für die Beratungsstelle Arbeit zuständig. Auch Ihnen herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Und zugeschaltet aus Frankfurt am Main ist uns Thomas Franz. Er ist Fachanwalt für Sozialrecht. Hallo, Herr Franz.
Schönen guten Morgen. Viele Grüße an die Runde und danke für die Einladung.
Schön, auch Sie zu hören. Jetzt hören wir Sie auch in voller Lautstärke. Und bevor wir gleich mit unseren Gästen tiefer in dieses Thema einsteigen, gibt uns meine Kollegin Magdalena Neubich einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand beim Bürgergeld.
Das Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV, ist Geschichte. Seit dem 1. Januar dieses Jahres gibt es stattdessen das sogenannte Bürgergeld. Die Reform der Grundsicherung hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Oder wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert mit Blick auf die eigene Arbeit der Ampelparteien betonte:
Mit dieser Bürgergeldreform lassen wir Hartz IV tatsächlich hinter uns. Das heißt, es geht vielmehr darum, in Menschen zu investieren, damit sie nochmal einen neuen Anlauf nehmen können für einen neuen Lebensweg auch auf dem Arbeitsmarkt.
So ist zum Januar unter anderem der Regelsatz für Leistungsempfänger um 53 Euro monatlich gestiegen. Und vorhandenes Vermögen der Leistungsberechtigten wird im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs nur berücksichtigt, wenn es mehr als 40.000 Euro beträgt. Außerdem überprüft das Jobcenter in den ersten 12 Monaten nicht, ob die aktuelle Wohnung des Leistungsempfängers angemessen ist, sprich klein und günstig genug, sondern übernimmt die vorhandenen Kosten. Der Gedanke dahinter: Arbeitslose sollen sich auf ihre Jobsuche konzentrieren können und nicht auch noch um ihre Wohnung sorgen müssen. Neu beim Bürgergeld ist außerdem, dass der sogenannte Vermittlungsvorrang gefallen ist. Die Bezieher von Bürgergeld sollen eher Bildungsabschlüsse nachholen, als in temporäre Hilfsjobs vermittelt zu werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den neuen Ansatz so erklärt:
Der Grundsatz ist, dass Menschen die Chance haben, Unterstützung bekommen, auch einen Abschluss nachzuholen, um dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, um selbstbestimmt leben zu können. Und das liefert übrigens auch einen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung.
Seit dem 1. Juli ist die zweite Stufe des Bürgergelds in Kraft getreten. Diese bringt unter anderem bessere Zuverdienstmöglichkeiten mit sich. Wer zwischen 520 und 1.000 Euro im Monat verdient, kann jetzt mehr davon behalten. Die Freibeträge in diesem Bereich sind von 20% auf 30% angehoben worden. Für junge Menschen gilt außerdem, dass sie das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs sowie aus der Berufsausbildung bis zur Minijobgrenze von derzeit 520 Euro behalten dürfen. Auch Mutterschaftsgeld wird nicht mehr als Einkommen angerechnet. Wer hingegen eine berufsabschlussbezogene Weiterbildung während des Bürgergeldbezugs macht, kann dafür durchs Jobcenter finanziell unterstützt werden. Unter anderem durch ein monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro. Wer Bürgergeld bezieht, kann seit dem 1. Juli außerdem ein umfassendes Coaching in Anspruch nehmen. Es soll Leistungsberechtigten helfen, die aufgrund vielfältiger individueller Probleme besondere Schwierigkeiten haben, Arbeit aufzunehmen. Sanktionen bleiben im Übrigen auch beim Bürgergeld ab dem ersten Tag möglich. Bei Pflichtverletzungen können die Leistungen vorübergehend um bis zu 30% gekürzt werden.
Soweit ein kurzer Überblick zum Bürgergeld von meiner Kollegin Magdalena Neubich. Und bei einer anderen staatlichen Unterstützungsleistung hat es ebenfalls Veränderungen gegeben beim Wohngeld. Das heißt jetzt Wohngeld Plus. Auch darüber wollen wir später in dieser Sendung sprechen. Und sprechen wollen wir vor allem auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Beteiligen Sie sich gerne mit Ihren Anliegen, mit Ihren Erfahrungen und mit Ihren Fragen rund ums Bürgergeld und auch zum Wohngeld. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. www.hartz-IV.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Und das ist auch wichtig zu sagen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen erzählen und Ihre Fragen stellen wollen, ohne dass Ihr Name im Radio genannt wird, dann ist das absolut in Ordnung. Geben Sie dann bei meinen Kolleginnen und Kollegen am Telefon oder in der E-Mail vorab einfach an, dass Sie anonym bleiben möchten. Auch anonym können wir Sie hier gerne zu Wort kommen lassen. Und jetzt zu meinen Gästen. Da möchte ich Frau Mendes als erstes zu Wort kommen lassen. Frau Mendes, wie hat sich denn die Arbeit in Ihrem Jobcenter seit der Einführung des Bürgergelds verändert?
Vielleicht als erste Bemerkung, die Jobcenter haben auch schon vor der Einführung des Bürgergeldes viele von den Dingen gemacht, die jetzt im Gesetz festgeschrieben sind. Da kann man so ein bisschen sagen, da hat der Gesetzgeber auch ein bisschen auf die Jobcenter gehört. Was natürlich für uns jetzt ein Aufwand ist und wo wir uns umgewöhnen müssen, sind halt die ganzen vorhin erwähnten Änderungen auch im leistungsrechtlichen Bereich. Das heißt, die Vermögensgrenze, also wie es berechnet wird und so weiter. Das bedeutet für alle Kollegen und Kolleginnen in den Jobcentern einen großen Lernaufwand. Ja, weil da auch Dinge umgestellt werden müssen, Bescheide müssen neu kreiert werden und so weiter. Und wir freuen uns darüber. Was nicht erwähnt worden ist, ist, dass es ja früher eine andere Form der Zusammenarbeit gab. Jetzt gibt es einen Kooperationsplan, ja, der nicht mehr die rechtliche Wirkung hat wie früher die Eingliederungsvereinbarung, der sehr einfach gehalten ist. Einfache Sprache ist ein großes Thema bei uns, damit die Bürger und Bürgerinnen uns einfach auch besser verstehen können.
Und Herr Franz in Frankfurt am Main, Sie sind uns zugeschaltet. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die juristische Sicht auf das Bürgergeld verändert? Haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert oder ist letztendlich vieles gleich geblieben?
Das wird wahrscheinlich erst die Zeit zeigen. Bei den Juristen schlagen die Probleme ja immer erst auf, nachdem ein Gesetz ein bisschen ausprobiert worden ist. Jetzt kann man natürlich feststellen, erhöhter Beratungsbedarf ist jetzt im Zusammenhang mit Erbschaften oder auch was die Wohnung angeht. Einige Jobcenter versenden jetzt schon Schreiben, die informieren, ja, aktuell für ein Jahr werden die Wohnungskosten übernommen. Dann nach einem Jahr müssen sie die Kosten senken. Das führt dann schon mal zu Irritationen. Das heißt, bis jetzt beschränkt es sich auf Beratung und die eigentlichen Probleme werden wahrscheinlich zeitlich versetzt und erst auftauchen.
Herr Sasserath, wenn ich Sie in die Runde holen darf. Sie haben ja mit den Menschen zu tun, die vielleicht Bürgergeld beziehen wollen, müssen oder es schon tun. Haben sich bei denen denn die Fragen jetzt verändert, seit es das neue Bürgergeld gibt? Oder sind sie ähnlich zu den Fragen, die Sie schon aus Ihrer Arbeit in den Jahren davor kennen?
Nein, das ist gleich geblieben. Die Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, sind strukturell die gleichen geblieben und inhaltlich die gleichen geblieben wie vorher auch. Wie der Kollege aus Frankfurt gesagt hat, ist das richtig. Wir sind ja auch dabei, uns erstmal in diese umfangreiche Reform einzuarbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir in dieser Zeit die Tür geschlossen haben, sondern jeden Tag machen wir mit 3 Beratern 20 Ratsuchende. Und im Grunde nach ist das sehr stark im Moment vom Learning by Doing bestimmt. Aber ich möchte nochmal auf einen Sachverhalt hinweisen. Wir haben ja durch die Inflation eine massive Kaufkraftveränderung. Das heißt, bei den Lebenshaltungskosten haben sich die Kosten um 30% erhöht. Das heißt, diese Erhöhungen, die wir dort haben bei den Regelsätzen, sind längst durch die Inflation wieder aufgefressen worden.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Da werden wir tatsächlich gleich später in der Sendung uns auch noch ein bisschen näher darüber unterhalten. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hier noch angesprochen wird. Aber danke auf jeden Fall schon mal für den Hinweis. Martin Franke vom Sozialverband VDK. Was ist denn für Sie die bemerkenswerteste Neuerung, wenn man das so sagen kann, seit es das Bürgergeld gibt?
Auch hier, das ist schwer zusammenzufassen, ich würde immer sagen, es gibt Licht und Schatten. Ganz wichtig war, dass der Regelsatz um 53 Euro angehoben wurde. Wie der Kollege gerade gesagt hat, das wurde mittlerweile leider schon aufgefressen durch die Inflation. Aber dennoch ist es ja mehr Geld, was bei den Menschen ankommt, was wichtig ist. Und natürlich die Karenzzeit, dass man in den ersten 12 Monaten, wenn ich das erste Mal Bürgergeld beantrage, in der Wohnung verbleiben kann und auch die tatsächlichen Mietkosten und die angemessenen Heizkosten gedeckt sind.
Und wir sind schon mitten im Thema eben gelandet. Es geht ums Geld, das Bürgergeld. Die Regelsätze haben sich erhöht. Herr Franke vom Sozialverband VDK, Sie haben es eben schon gesagt. Herr Sasserath hat auch schon ein bisschen seine Meinung darauf hingewiesen. Wie würden Sie das denn einschätzen? Die Erhöhung, die es jetzt gab, hat die jetzt eigentlich schon keine Relevanz mehr, weil sie schon aufgefressen wurde von der Inflation?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man überlegt, 11,8% beträgt die Erhöhung von 449 Euro auf 502 Euro. Und wie gerade schon gesagt wurde, die Lebensmittelpreise im letzten Jahr, da betrug die Inflation ca. 20%. Aktuell liegt sie, glaube ich, bei 13-14%. Und man muss generell darauf hinweisen, dass schon vor dem Bürgergeld der Regelsatz zu niedrig war. Also er war nicht existenzsichernd und armutsfest. Und diese Not bei den Leuten, und das spiegeln unsere Mitglieder auch immer wieder zurück, hat sich natürlich nochmal verstärkt. Weil Berechnungen beispielsweise vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sagen, dass der Regelsatz um die 700 Euro betragen müsste, damit er armutsfest ist. Und wenn wir jetzt schauen, bei 502 Euro sind wir gelandet, also 200 Euro Differenz. Das ist natürlich, und unter den aktuellen Energiepreisen, Strompreisen, Lebensmittelpreisen, ist es natürlich kaum zu bewältigen.
Ja, Sasserat, Sie haben es eben ja auch schon angesprochen. Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt, wenn Sie auch mit den Menschen sprechen, die Bürgergeld beziehen? Reicht es denen oder ist es nach wie vor auch nach der Erhöhung so, dass Sie das Gefühl haben, für die Menschen ist das nicht genug?
So, das würde ich sehr unterschiedlich betrachten, weil wir ja mit einer sehr heterogenen Gruppe zu tun haben, also einer äußerst heterogenen Gruppe. Das heißt, es ist ein Unterschied, wenn eine Person jetzt vielleicht aus dem Arbeitslosengeld 1 in das Arbeitslosengeld 2 kommt, die noch über Vermögen verfügt. Dagegen eine Alleinerziehende, die überhaupt keine Rücklagen hat, die aber noch Forderungen des Jobcenters aus der Regionalagentur gegen sich hat und die Erhöhung bei den Strompreisen bekommt. Also wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite von Menschen, die in unsere Beratungsstelle kommen, und für jede einzelne Person müssen wir eine Lösung finden. Und meine Aussage mit der Inflation ist jetzt eine Aussage, die alle Menschen betrifft, alle Ratsuchenden betrifft. Und ich glaube, das darf nicht aus den Augen verloren werden, dass diese Gruppe, die ja sehr, sehr wenig hat, die am untersten Ende der Einkommenspyramide in Deutschland ist, dass die natürlich durch eine Inflation, wie der Kollege vom VdK gesagt hat, viel also progressiv viel stärker belastet ist, als ich zum Beispiel, aus der aus dem Mittelstand kommt oder ein normales Einkommen verfügt oder der mit seiner Frau zusammen arbeiten geht. Die Situation, das glaube ich, dafür ist es wichtig, eine Sensibilität zu entwickeln, diesen Unterschied wahrzunehmen.
Frau Mendes vom Jobcenter Köln, wenn wir jetzt ganz praktisch uns das mal anschauen. Wir haben eben schon gesagt, der Regelsatz für Singles ist momentan 502 Euro. Aber es werden ja auch noch zusätzliche Kosten vom Jobcenter übernommen. Können Sie uns einfach mal so ein bisschen auflisten, was denn zusätzlich zu diesem Regelsatz noch übernommen wird, wenn man Bürgergeld bezieht?
Ich glaube, das, was man sehen muss, ist halt, die Mietkosten werden halt übernommen. Ne? Der Strom ist im Regelsatz mit eingerechnet. Es gibt auch die Möglichkeit, noch weitere, abhängig von der Person, dann Leistungen zu beantragen. Die gibt es auch noch. Das wird dann immer im Einzelfall geprüft. Und wichtig ist, dass die Menschen halt sagen, dass sie das brauchen oder dass sie in die Gruppe von Menschen gehören, für die das Gesetz das so geregelt hat halt. Und es gibt halt auch für Familien, finde ich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt noch das Thema Bildung und Teilhabe, weil wir auch immer ganz besonders auch gucken, Kinder, Jugendliche, was kann man denen ermöglichen? Ja. Und dazu muss man halt nochmal einen zusätzlichen Antrag stellen. Das ist eine Hürde, ja, aber ich kann nur sagen, tun Sie es.
Auch das ist ein Punkt, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, aus Fortbildung und was Familien betrifft. Herr Franke vom VdK, Sie haben die Hand gehoben.
Genau. Zum Thema Stromkosten wollte ich nur insofern anmerken, also da ist ein Betrag im Regelsatz vorgesehen, der aber leider seit vielen Jahren die reellen Stromkosten unterdeckt. Also wenn man mal rechnet, aktuell sind, glaube ich, so 42,55 Euro für Stromkosten vorgesehen. Wenn man das aufs Jahr rechnet, dann landet man, glaube ich, bei knapp 400, ich habe es mir aufgeschrieben, bei knapp um die 449 Euro und die reellen Kosten betragen aber mehr als 500 Euro. Das hat man Check24 ausgerechnet, durchschnittlicher Haushalt für eine alleinstehende Person. Und da sieht man ja auch wieder, wenn man schon beim Strom monatlich Geld einsparen muss vom Regelsatz, was dann noch überhaupt übrig bleibt.
Was ja auch neu ist jetzt mit dem Bürgergeld, ist das sogenannte Schonvermögen. Bis zu 40.000 Euro im ersten Jahr kann da eine Person im Haushalt, weitere Personen bis zu 15.000. Frau Mendes vom Jobcenter, haben Sie den Eindruck, dass dieses Schonvermögen bei den Menschen, ich sag mal, einen gewissen größeren finanziellen Spielraum jetzt schafft? Oder ist es nach wie vor so, dass die Menschen, die bei Ihnen sind, vielleicht auch eher gar nicht auf so viele Rücklagen zurückblicken können?
Das Zweite. Also wir stellen nicht fest, dass viele Menschen kommen, die Rücklagen in der Größenordnung haben. Ja, das ist, glaube ich, immer noch so, dass die meisten vermeiden, auch Bürgergeld zu beziehen, wenn sie es irgendwie anders schaffen können.
Herr Sasserat, Sie nicken zustimmt. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal die, vielleicht auch die Gruppe der Ratsuchenden jetzt mal ansehen, die zu unserem Netzwerk in Nordrhein-Westfalen kommen. Sind, also die neueste statistische Auswertung, die mir dort vorliegt, zeigt zum Beispiel, dass wir einen sehr hohen Anteil von Menschen haben ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung. Und wenn ich mir diese Voraussetzung zum Beispiel ansehe, dann decken die sich natürlich auch mit der Möglichkeit, Einkommen zu erzielen oder Rücklagen oder Vermögen zu erzielen. Vermögen und Einkommen hängt in Deutschland in starkem Maße zusammen mit der Bildung, mit der Vorbildung. Und insofern haben wir viele Menschen, bei uns sind wir mit bitterster Armut konfrontiert. Mit Menschen, die tatsächlich nichts haben oder die eine Ausgabe tätigen und damit das Loch an der anderen Stelle reißen. Verschuldung ist natürlich da auch noch immer ein großes Problem. Vielleicht mal ein Aspekt, interessant wäre mal der Frage nachzugehen, wie hoch der Betrag ist, den die Regionalagentur für Arbeit als Inkasso-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gegen Arbeitslosengeld II-Empfänger geltend machen würde. In diesem Zusammenhang trete ich zum Beispiel mal für ein Moratorium ein.
Frau Mendes, Sie haben eben auf halber Strecke bei Herrn Sasserat auch die Hand gehoben. Ergänzen Sie gerne was?
Ja, ich finde es nochmal wichtig, weil das, was er gesagt hat, dass es viele Menschen gibt, die keinen Schulabschluss und keinen Berufsabschluss haben. Und genau da setzt das Gesetz ja jetzt an, das Bürgergeld, ja, indem der Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Menschen nachhaltig in Arbeit kommen. Das heißt, wir können ermöglichen, Ausbildungen aufzunehmen, abzuschließen, Qualifizierungen zu machen, um eben einen besseren Start zu haben, ja, und um möglichst halt kein Bürgergeld mehr zu bekommen, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, ja, dass die Menschen, die bei uns sind, nicht bei uns bleiben, sondern möglichst in eine nachhaltige Beschäftigung
kommen. Großer Punkt, da wollen wir uns auf jeden Fall später in der Sendung noch ausführlicher darüber unterhalten. Ich würde jetzt gerne noch kurz einen anderen Punkt ansprechen, der auch schon gefallen ist, ist die Karenzzeit. Im ersten Jahr wird mittlerweile nicht mehr die Angemessenheit der Wohnung geprüft. Das ist auch neu. Ich frage jetzt Thomas Franz, Fachanwalt in Frankfurt am Main. Herr Franz, wie wird denn so eine Angemessenheit von einer Wohnung eigentlich gemessen?
Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für. Das Bundessozialgericht hat dann irgendwann gesagt, das können die Jobcenter in Eigenverantwortung ermitteln. Das ist ein sogenanntes schlüssiges Konzept. Das heißt, es finden Auswertungen am Markt statt. Dann muss ermittelt werden, was ist die angemessene Wohnungsgröße. Die wird dann durch den sozialen Wohnungsbau bestimmt und der angemessene Quadratmeterpreis für einfache Wohnverhältnisse. Das ist natürlich ein aufwendiges Verfahren und häufig Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzung. Und das hat das Gesetz ja leider auch nicht beseitigt. Das heißt, diese Unklarheiten bleiben weiterhin bestehen.
Herr Martin Franke vom Sozialverband VdK. Sie haben eben auch wieder gesagt, hier, ich möchte dazu was ergänzen, gerne.
Ja, wir beim VdK sagen dazu auch gerne, das ist ein Flickenteppich, weil egal, wo man lebt, es gelten andere Regeln der Angemessenheit und das schafft ja Rechtsunsicherheit und viele Menschen sind dadurch überfordert und eigentlich wollte man mit der Karenzzeit ja erreichen, was man ja auch erreicht, dass sich die Menschen darum kümmern sollten, wieder einen Job zu finden und weniger vielleicht Angst zu haben, ich muss die Wohnung verlassen. Das ist jetzt zwar für 12 Monate gelungen, aber anschließend besteht halt weiterhin diese Rechtsunsicherheit, die wir seit Jahren kritisieren.
Frau Mendes vom Jobcenter, wie ist es denn bei Ihnen geregelt?
Die Kommune errechnet das sozusagen und das sind die Werte, an die wir uns dann halten müssen. Jetzt muss man aber sagen, es ist auch schwierig, da eine bundeseinheitliche Regelung zu finden. Vielleicht die Art der Berechnung, ja, das kann man machen. Aber ich sag mal, die Mieten in Köln sind halt andere als irgendwo auf dem Land halt, ne? Und auch, sag ich mal, vor dem Bürgergeld war es ja schon so, wenn es keine Möglichkeit gibt, preiswerteren Wohnraum anzumieten. Und das ist, ich weiß, jeder, der in Köln wohnt, weiß das, wie schwierig das ist, ja. dann ist es ja auch nicht so, dass das Jobcenter vor dem Bürgergeld die Miete dann so runtergekürzt hat und derjenige obdachlos geworden ist. Ja, also man muss das halt immer auch mit der Lebenswirklichkeit abgleichen, in der Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.
Meine Gäste im Marktplatz sind heute Sabine Mendes, Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter in Köln, Martin Franke, er ist Referent der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband VDK, Karl Sasserath ist Leiter des Arbeitslosenzentrums in Mönchengladbach und zugeschaltet ist Thomas Franz, Fachanwalt für Sozialrecht in Frankfurt am Main. Und wir wollen jetzt diese Runde direkt einsteigen mit einer Hörerin, die uns aus dem Süden von Deutschland, aus Stuttgart anruft. Frau Müller, schön, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Hallo.
Guten Morgen.
Ihr Anliegen zum Thema Bürgergeld. Was wollen Sie uns mitteilen?
Zum einen Erfahrung und zum anderen Frage aus meiner Arbeit als Pfarrerin. Ich war lange Jahre Gemeindepfarrerin in Stuttgart. In einem Bezirk, wo auch viele ältere Leute wohnen, bringe ich mit die Information, dass, was aber bekannt ist, vor allem viele ältere Frauen, die alleine zum Teil in Wohnungen jetzt leben, in der vormals die Familie gelebt hat, mit einer Mietbelastung umgehen müssen aufgrund von extrem kleinen Renten. Und sie stehen jetzt vor der Situation, wenn auch die Kinder weit weg sind, dass sie mit einem Wohngeldantrag erstens gar nicht umgehen können, weil sie oft nicht wissen, wo kriegen sie denn her? Also aus den Bürgerbüros, und dann braucht man meistens ja auch Hilfe beim Ausfüllen. Also das ist eine nach wie vor ganz, ganz große Hürde, dass viele Leute aus dieser Zielgruppe nicht die Förderung bekommen würden oder die Unterstützung, die sie eigentlich brauchen. Und dann konkret ist auch meine Frage, wenn jetzt gerade die Experten da sind, wie ist es bei Beantragung von Wohngeld, wenn eine Rente von circa 400 Euro vorliegt? Das gibt es ja bei vielen Frauen vor allen Dingen, die aus soloselbstständigen Arbeitsfeldern kommen. Wie hoch sind da die Unterstützungsleistungen von Seiten des Wohngelds und was muss beachtet werden?
Genau. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich gemeldet haben. Jetzt sind wir schon beim Wohngeld. Wir waren ja gerade überwiegend beim Bürgergeld, aber das ist völlig in Ordnung. Wir haben hier auf jeden Fall Leute sitzen. Der Herr Sasserath hat schon seine Hand gehoben. Herr Sasserath, was können Sie der Hörerin antworten?
Also grundsätzlich würde ich erstmal raten zu einem ganz einfachen, praktikablen Vorgehen. Also ich würde einfach hingehen, meinen Namen, meine Adresse. Und zum Beispiel hier diese Fälle, die Sie ja angesprochen haben, sind ja weitgehend Menschen gewesen, die in Grundsicherung nach dem SGB XII beziehen werden. Sie sprachen von älteren Frauen. Dann würde ich an die Gemeinde schreiben, würde schreiben, hiermit beantrage ich Leistungen nach dem SGB XII. Unterschrift, bitte bestätigen Sie mir den Antrag, unterschrieben und ihn bei der Behörde einwerfen. Damit haben Sie ja erstmal den Antrag geltend gemacht. So, und dann werden Sie eine Antwort bekommen und ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wird auch geleistet. Das, denke ich mir, ist erstmal ein sehr praktikables Vorgehen. Also das würde ich Ihnen einfach vorschlagen. Das ist nicht viel Arbeit, aber damit setzen Sie ja überhaupt dieses Antragsverfahren, setzen Sie ja ein Verwaltungsverfahren in Gang, wo die Behörde darauf reagieren muss.
Ist ja so nicht bekannt. Die meisten Menschen denken ja, wenn sie das Formular datiert haben, dann erst gilt die Antragstellung.
Das würde ich nochmal gerne durch den Kollegen aus Frankfurt bestätigen lassen, was er dazu sagt,
Thomas,
aber ich denke, wir gehen Sie diesen Weg.
Für Sozialrecht. Gerne auch Ihre juristische Einschätzung dazu.
Ja, also es ist tatsächlich so, das Verwaltungsverfahren ist letztendlich ohne Formvorgaben geregelt. Das heißt also, wenn jemand aufschlägt bei einer Behörde und sagt, ich möchte Leistungen, dann ist damit die Antragstellung erfolgt. Die Formulare dienen ja nur dazu, um zu prüfen, ob der Anspruch berechtigt ist und in welchem Umfang. Das heißt aber, diese Antragsformulare können durchaus nachgereicht werden, ohne dass dadurch der Zeitpunkt der Antragstellung verschoben wird. Was jetzt Ihren Fall angeht, da wird Wohngeld wohl nicht in Betracht kommen. Weil wenn Sie überlegen, der Regelbedarf für Alleinstehende liegt bei 502 Euro und Sie haben gesagt, die Rente 400 Euro. Wenn man jetzt noch die Unterkunftskosten hinzurechnet, dann wird das Wohngeld gar nicht so hoch sein, dass dadurch eine Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB XII vermieden wird. Also das heißt, das, was der Kollege schon gesagt hat, man müsste tatsächlich Leistungen eben beim Sozialamt beantragen in dieser Situation.
Und das hieße in dem Fall dann auch Bürgergeld? Frau Mendes vom Jobcenter, oder ist das dann wieder eine andere Leistung?
Nee, das ist eine andere Leistung. Also es gibt einmal das Sozialgesetzbuch 12 und das Sozialgesetzbuch 2, das ist Bürgergeld. Das ist für alle Menschen, die 3 Stunden am Tag arbeiten können, so steht es im Gesetz definiert. Und das SGB 12 ist dann für Menschen, die das eben nicht mehr können. Und eine Rentnerin würde dann zu dem Personenkreis gehören.
Frau Müller, Ihnen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihren Anruf, weil wir jetzt gerade schon SDGB 12, SGB 12, wir haben schon Fachbegriffe gehört und wir haben genau dazu auch jemanden in der Leitung. Herr Kratz ist am Telefon, der fragt sich nämlich explizit, warum das Bürgergeld nicht angepasst wurde an das SDGB 12, so hat er es uns geschrieben. Hallo Herr Kratz.
Ja, guten Tag, ich Gerhard Kratz aus Berlin.
Genau, und ich habe eben Ihre Frage schon korrekt wiedergegeben, ja?
Ja.
Ich würde das dann direkt in die Runde geben. Der Herr Sasserath vom Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach hat schon genickt.
Ja, also Sie sprechen dort ein Problem an und der Fachanwalt und die Kollegin aus Köln haben ja schon darauf hingewiesen. Wir haben hier mit 2 unterschiedlichen Gesetzen zu tun. Wir haben einmal mit der Grundsicherung nach SGB II zu tun. Da sind die Jobcenter für zuständig. Diese Leistung heißt Bürgergeld.
Und ja, das ist mir klar. Ja, das ist mir klar.
Ich will nur sagen, es sind ja noch Menschen am Hörer, die das vielleicht nicht wissen. Und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, dafür ist der kommunale Träger zuständig. Und
sie weisen
auf ein Problem hin, wo diese Leistungen nicht vom Gesetzgeber beide zusammen angepackt worden sind. Und das ist natürlich, als Ungerechtigkeit empfunden. Und das ist natürlich auf dem politischen Weg zu regeln. Das muss die Politik ändern.
Mhm. Ich wollte jetzt bei Ihnen nachfragen, was ich nicht weiß. Kann ich nicht auf SGB 12 verzichten? Also ich bekomme 520 Euro Rente. Dann kann ich ja 3 Stunden am Tag dazu verdienen, ja, und bin aus der Nummer raus mit dem SGB 12.
Da müssen Sie sich natürlich bei dem Rentenversicherungsträger erkundigen.
Ja, ich darf da als Rentner so viel dazu verdienen, wie es mir möglich ist.
Also wenn Sie das machen, natürlich können Sie das machen. Das ist klar. Also diese Wahlmöglichkeit haben Sie. Kein Mensch zwingt Sie, Sozialleistung zu beantragen.
Ja. Herr Krasow, ganz kurz. Ich würde ganz, ganz den Fachanwalt für Sozialrecht mal kurz in die Runde holen, der ja durchaus da juristische Expertise hat. Herr Franz, was ist Ihre Meinung dazu?
Also die Abgrenzung SGB II und SGB XII, zum einen, wie Frau Mendes gesagt hat, richtet sich danach, ob man arbeiten kann oder nicht, diese 3 Stunden am Tag Grenze. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Altersgrenze. Das heißt also, diejenigen, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, die können Bürgergeld beziehen. Alle, die älter sind, werden zwangsläufig dem SGB XII zugeordnet.
Sondern ich verzichte auf SGB XII, eben auf die Grundsicherung. So, dass ich Wohngeld beantragen kann. Ist das möglich?
Das Wohngeld wäre eine vorrangige Leistung. Die wird aber nur gewährt, wenn dadurch Ihr Bedarf gedeckt wird. Wenn der Betrag vom Wohngeld nicht ausreichen würde.
Der Bedarf wird eben nicht gedeckt. Kann ich nicht trotzdem darauf verzichten?
Nein. Kriegt das Wohngeld nicht.
Herr Kratz, ich glaube, das ist, vielen Dank auf jeden Fall für Ihr Anliegen. Was ganz wichtig ist, dass wir hier vor allem versuchen, allgemeine Informationen zu geben. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, wenn Sie hier schon mal einen ersten Input bekommen haben, sich gerne im Anschluss an die Sendung einfach nochmal an Beratungsstellen vor Ort wenden, weil das meistens einfacher ist, weil Sie da dann praktisch alles erzählen können, was für Ihren Fall relevant ist. Das ist in der Kürze der Zeit, die wir hier auf der Sendung haben, leider gar nicht gegeben. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Das war auf jeden Fall schon ein wichtiger Impuls. Und jetzt will ich in der Runde gerne einfach mal noch ein bisschen weitersprechen über Punkte, die vorhin schon angerissen wurden, aber eben noch nicht vertieft sind. Da ist der große Punkt der Ausbildung, der Fortbildung, der Weiterbildung. Das ist vom Gesetzgeber sehr oft so formuliert worden, dass das ein wichtiges Ziel ist. Frau Mendes vom Jobcenter, Sie haben das schon angesprochen, dass das jetzt gerade ein großes Anliegen ist für Menschen, die Bürgergeld beziehen. Wie sieht das denn konkret aus, diese Möglichkeit auf Aus- und Weiterbildung?
Ja, wenn die Menschen bei uns im Beratungsgespräch sind, finden wir halt heraus, was haben die für Interessen, wo wollen die vielleicht auch beruflich hin und gucken dann, ob es mit den Voraussetzungen und mit den Möglichkeiten, die die Menschen mitbringen, möglich ist, eine Qualifizierung anzustoßen. Ob es jetzt eine Ausbildung ist, auch das gibt das neue Bürgergeldgesetz ja her, dass wir auch bis zu 3 Jahren Ausbildung mitfinanzieren können. oder ob es um eine kürzere Qualifizierung geht, weil derjenige schon was mitbringt und vielleicht im Beruf jetzt sich was entwickelt hat, was er noch nicht kann. Also es ist ganz individuell und sehr unterschiedlich. Wenn man eine längere Ausbildung macht, dann ist es möglich, dass das auch noch unterstützt wird mit 150 Euro im Monat, das sogenannte Weiterbildungsgeld. Und wenn es um kürzere Qualifizierungen geht, so ab 8 Wochen, gibt es noch den Bürgergeldbonus, dann gibt es nochmal 75 Euro zusätzlich zur Regelleistung.
Herr Franke vom Sozialverband VdK, wie sinnvoll erachten Sie denn diese Möglichkeit, dass es jetzt eben nicht mehr primär in Arbeit vermittelt wird, sondern erstmal geguckt wird, wie können wir Menschen bilden?
Ganz wichtig empfinden wir das beim Sozialverband VdK einfach generell, weil wir sehen ja, der Arbeitsmarkt sucht händeringend nach Arbeitskräften, aber vor allem die einfachen Arbeiten sind ja weniger geworden. Und deswegen nützt es da oder bringt es sehr viel, wenn die Menschen besser ausgebildet werden oder sich weiterbilden, um dann im Anschluss auf dem Arbeitsmarkt vielleicht eine größere Chance haben, Arbeit zu finden. Und was die Frau Mendes auch gerade nochmal vielleicht vergessen hat, dass es ja auch noch dieses Weiterbildungsgeld gibt und dazu noch diese Prämien. Also wenn ich einen Abschluss erreiche, bekomme ich auch nochmal 1.000 Euro beziehungsweise 1.500 Euro Einmalzahlung, was natürlich auch nochmal zusätzlich Anreize schafft, dass die Menschen wirklich mehr machen und sich weiterbilden.
Frau Mendes, Sie haben die Hand genommen. Wird das Angebot denn angenommen?
Ja, das war jetzt mein Anliegen. Also das hört sich jetzt so schön und einfach an. Dahinter steckt viel Beratungsarbeit. Ja, viele von den Menschen, die bei uns sind, ist vorhin schon mal gefallen, die haben manche keinen Schulabschluss, manche keinen Berufsabschluss. Und wenn man sich mal selber so fragt, wann fange ich eine Weiterbildung an und was brauche ich da für einen Mut auch zu? Ja, also dass ich mich traue, irgendwo hinzugehen, gerade wenn ich vielleicht mehrere Jahre lang, sag ich mal, keine Schulsituation mehr hatte. Und das ist das, wo wir gucken, da wollen wir die Menschen unterstützen. Und darum ist im neuen Bürgergeldgesetz zum Beispiel auch dieses Coaching, was vorhin schon mal kurz angesprochen worden war. Es geht darum, die Menschen zu ermutigen und zu begleiten, dass sie auch dabei bleiben. Ja, weil auf dem Papier liest sich das leicht. Ich fange eine Qualifizierung an und in einem Jahr oder in 2 Jahren bin ich fertig und habe einen Abschluss. Das ist aber nicht so leicht für die Menschen. Ja, und das finde ich nochmal wichtig, das zu betonen, dass das eben nicht ein Schritt von heute auf morgen ist, sondern sich in ganz viele kleine Teilschritte unterteilt.
Herr Sasserath, wie erleben Sie das in der Beratung? Ist es nachgefragt, die Möglichkeit nach Aus- und Weiterbildung?
Also ich glaube, wir müssen auf die komplexe Lebenssituation derjenigen blicken, die zu uns kommen. Und mir fällt bei dem, was hier aus Köln vom Jobcenter gesagt wurde, zuerst mal ein Aspekt an der Kinderbetreuung. Also für die große Zahl derjenigen, der Alleinerziehenden, die zum Beispiel beim Jobcenter Leistungen beantragen, und das ist eine signifikante Gruppe, die Bürgergeld beantragt, die Alleinerziehenden, für die kommt eine Qualifizierung nur in Frage, wenn auch gleichzeitig die Betreuung der Kinder gesichert ist. Und da verweise ich ja lediglich auf die Nachrichten in den letzten Tagen, diesen Fehlbedarf von 100.000 von Kindergartenplätzen in Deutschland, wo die Kinder einen Rechtsanspruch haben. Das ist der erste Punkt. Da wäre meiner Ansicht nach der Gesetzgeber gefragt. Und der zweite Punkt ist zum Beispiel der Erwerb von sprachlichen Kompetenzen. Also wir haben ja in Deutschland brauchen wir einfach eine riesige Zuwanderung, um überhaupt den Arbeitskräftebedarf decken zu können. Und das setzt natürlich auf sprachliche Kompetenzen, stellt das ab. Also von daher müssen wir das zusammendenken, berufliche Qualifizierung, sprachliche Kompetenz und Kinderbetreuung. Und dann sind wir ja bei der Mittelfrage. Und wenn ich jetzt lese oder höre, dass also der Eingliederungstitel um Millionen gekürzt wird, dann stelle ich mir echt die Frage, dann ist das im Grunde nach mit den gesetzgeberischen Implikationen eine Verbesserung zu erzielen im Bereich der beruflichen Bildung. Dazu muss ich aber dann auch die notwendigen Mittel bereitstellen. Und das scheint mir im Moment das Problem zu sein.
Martin Franke vom Sozialverband VdK, Sie haben eben genickt und auch kurz die Hand gehoben.
Genau, weil unsere Mitglieder spiegeln auch hier zurück, dass es sehr unterschiedlich ist und davon abhängig ist, wie die Kommunen ausgestattet sind in den Jobcentern, also hinsichtlich des Personals. Beispielsweise hat in diesem Jahr eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Dortmund anonym darüber geklagt, dass Personalmangel auch im Jobcenter herrscht und dementsprechend dann auch der Betreuungsschlüssel viel niedriger ausfällt. Also ich glaube vorgesehen, jedenfalls stand das in dem Brief, ein Vermittler auf 150 leistungsberechtigte Personen und aktuell besteht so viel Personalnotstand, dass der fast dreimal so hoch ist. Und das natürlich hat dann auch wiederum Folgen für die Qualität des Coachings, der Kooperationsverträge und so weiter.
Wir haben jetzt auch eine ganz konkrete Frage von einer Hörerin zu diesem Thema Aus- und Weiterbildung und sie fragt ganz konkret, ab welchem Alter geht das denn eigentlich, so eine Ausbildung anzufangen, die gefördert wird? Also zum Beispiel eine, bei der eine Gesellenprüfung als Abschluss möglich ist und auch die Frage, was für ältere Menschen möglich ist. Vielleicht direkt an Sie, Frau Mendes vom Jobcenter. Welche Regelungen bezogen des Alters gibt es da?
Ja, also das haben wir vorhin schon mal gehört. Es gibt natürlich die Altersgrenze, wann ich in Rente gehen darf, ja. Also und davor ist eigentlich sehr vieles möglich, ja. Also und ich sag's auch, ich ermutige auch Menschen, die 40, 45, 50 sind, sich da zu erkundigen und zu sagen, was kann ich noch für eine Qualifizierung machen, die mir was bringt in meinem beruflichen Fortkommen.
Wenn wir jetzt auch mal über andere Möglichkeiten sprechen, ist eben schon der Punkt Familie, Kinder gefallen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja dann tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, das zu vereinbaren, weil zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, Kindergeld von der Leistung des Bürgergelds abgezogen wird. Wie, Herr Sasserath, Sie nicken, wie erleben Sie das denn? Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, aber auf was muss ich besonders achten, wenn ich Bürgergeld beziehe und gleichzeitig eben Kinder versorge?
Ja, also Sie sprechen zwei Sachen an. Ich habe einen Aspekt angesprochen, zum Beispiel die Betreuung der Kinder. Da verweise ich nochmal darauf, dass es sich hierbei um einen Rechtsanspruch handelt. Dazu würde ich auch noch gerne mal die Meinung des Fachanwaltes hören. Ich habe schon seit längerer Zeit, machen wir in unserer Beratungsstelle, beantragen wir für viele Ratsuchende, wir haben also 50% derjenigen, die uns aufsuchen, sind Frauen, beantragen wir durch einen Verwaltungsakt bei der Kommune innerhalb von acht Wochen die Zuweisung eines Kindergartenplatzes. Also da gehen wir auch vor. Letzten Endes lässt sich das auch rechtlich einklagen, um einfach mal sowas aus der Beratungspraxis zu sagen. Der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist ein leistungsrechtlicher Aspekt. Dass es vorrangige Leistungen gibt, der Fachanwalt hat das auch schon erwähnt, Leistungen, die ja dem SGB II vorausgehen, die ich beantragen muss, um überhaupt das Bürgergeld beantragen zu können. Und da gehört eben das Wohngeld, das Kindergeld, der Kindergeldzuschlag gehört dazu. Und darum ist es auch wichtig, sich in Beratungsstellen vielleicht beraten zu lassen, um einfach die notwendige Unterstützung zu haben. Und das ist natürlich das Problem, dass sie überall mit unterschiedlichen Institutionen zu tun haben. Sie müssen bei der Familienkasse den Kindergeldzuschlag beantragen, sie müssen das Wohngeld bei der Wohngeldbehörde beantragen, das Bürgergeld beantragen sie beim Jobcenter und das ist natürlich eine überbordende Bürokratie und wenn ich mir das so ansehe in unserer Beratung, stelle ich mir immer die Frage, die Leute werden ja von Hott nach Hü geschickt, als wenn sie nichts anderes zu tun hätten. Und da meine ich insbesondere die Gruppe der Alleinerziehenden. Und die Anrechnung des Kindergeldes auf das SGB II habe ich immer als Ungeheuerlichkeit empfunden.
Herr Franz, Sie sind der Fachanwalt, der eben schon angesprochen wurde vom Herrn Sasserath. Wollen Sie ergänzen?
Ja, also der Rechtsanspruch, was die Kinderbetreuung angeht, besteht sicherlich. Die Durchsetzung wird natürlich ein Problem. Ein, zwei Rechtsschutzverfahren kann man drüber nachdenken. Klageverfahren, die Verwaltungsgerichte brauchen meistens mehrere Jahre, bis ein Hauptsacheverfahren abgeschlossen ist. Also da wird es schon problematisch, das tatsächlich durchzusetzen. Das bringt ja nichts, wenn man einen Anspruch hat von Gesetzes wegen, der sich aber nicht realisieren lässt. Und das ist leider immer noch bei uns die Wirklichkeit.
Ich habe jetzt zu dem Thema auch eine ganz konkrete Frage einer Hörerin. Sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich schilder mal kurz den Stand ihrer Frage. Sie schreibt, dass sie drei schulpflichtige Töchter hat, einen Sohn, der aufgrund einem Mangel, weil es keinen Kita-Platz gibt, jetzt erst bald mit 2,5 Jahren in die Kita kommt. Ihr Mann arbeitet für Mindestlohn und sie selber ist ehrenamtlich tätig. Eine der Töchter trägt zum Beispiel Zeitungen aus, wofür sie 20 Euro im Monat erhält. Und jetzt hat sie geschrieben, dass sie bisher noch nicht Mittel aus dem Bildung- und Teilhabepaket beantragt hat, weil sie das Gefühl hat, dass sie wirklich für jedes einzelne Schulheft, jede einzelne Tintenpatrone einzeln einen Antrag stellen muss. Und sie fragt sich jetzt, ob es tatsächlich so ist oder ob das auch einfacher geht. Herr Sasserath, Sie schütteln den Kopf und Herr Franke vom VdK, Sie dann erst, Herr Franke vom VdK, sagen Sie gerne was dazu.
Also wir haben da folgende Idee, dass das umso mehr zeigt, wie wichtig es ist, dass die Kindergrundsicherung eingeführt wird, eben dass wir Leistungen aus einem Topf bekommen. Also in dem Fall wäre es eben nicht für jede kleine Sache sozusagen einen Antrag zu stellen, sondern alles, was mir zusteht, wird mir auch dementsprechend ausgezahlt. Und das würde viele Familien einfach viele Abläufe vereinfachen. Und natürlich auch die hohe Zahl der Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen, da haben wir auch noch leider noch nicht drüber gesprochen, natürlich verringern könnten, was umso wichtiger ist.
Herr Sasserath.
Also das Verfahren mit dem BUT, dazu kann ich also alle Menschen nur ermutigen, das zu tun. Also erstmal ist es nicht die Voraussetzung, dass ich SGB II oder also Bürgergeld oder Leistungen nach der Grundsicherung im Alter beziehe, sondern ich kann das auch beim Wohngeld tun. Also wenn ich im Wohngeldbezug stehe oder Leistungen nach dem Kindergeldzuschlag erhalte, ich kann die Menschen nur ermutigen, das zu tun. Ich finde, das kann verbessert werden, die gesamte Sache, das Verfahren, aber ich kann von hier aus nur die Menschen ermutigen, das zu beantragen. Und es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel bei uns werden Pauschalen ausgezahlt, dafür halbjährliche Pauschalen ausgezahlt, aber dass das verbessert werden kann und dass die Hilfen eigentlich in eine Hand geführt werden sollte, bezogen auf die Kinderbetreuung, da hat der Kollege vom VdK ja gesagt, da ist die Kindergrundsicherung längst überfällig.
Frau Menes vom Jobcenter.
Ja, es wurde gerade schon mal gesagt, also man muss nicht jeden Stift einzeln beantragen, sondern es gibt Pauschalen, die halbjährlich ausgezahlt werden. Und es gibt darüber hinaus aber noch die Möglichkeit, zum Beispiel für Musikunterricht oder Sportunterricht Nachhilfe. Oder eine Klassenfahrt, Nachhilfe. Ja, dafür muss man dann gesonderte Anträge stellen, das stimmt, aber nicht für jeden Stift, den man für die Schule braucht.
Haben Sie da vielleicht aus Ihrer praktischen Erfahrung noch ganz konkrete Tipps, wo Sie sagen, das gilt es zu beachten, wenn ich Bürgergeldbezieherin oder Bezieher bin und Kinder habe? Gibt es noch einen Aspekt, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig, den haben Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht gehört?
Ja, also Bildung und Teilhabe fällt mir da ein. Ich weiß jetzt, dass es zum Beispiel hier in Köln gibt so einen Köln-Pass. Da kriege ich ermäßigten Eintritt in unterschiedlichste Angebote. Den gibt es auch in anderen Städten in der Bundesrepublik. Also sich da schlau zu machen. Und was wir auch tun, und das ist vielleicht noch gar nicht erwähnt worden, wir haben ja auch einen Beratungsauftrag. Das heißt, wenn jemand bei uns einen Antrag stellt, wir beraten den erstens zu vorrangigen Leistungen. Also was kann ich noch für eine andere Leistung beantragen? Aber auch zu solchen, zu Leistungen wie Bildung und Teilhabe, erhalten die Menschen Beratung von uns.
Also es gibt im Land Nordrhein-Westfalen, hat die Landesregierung jetzt ein Stärkungspaket aufgelegt. Das gibt es nur in Nordrhein-Westfalen. Daraus sind meiner Ansicht nach unbürokratisch eine Reihe von Hilfen zuständig, möglich. Dazu gehört auch die Unterstützung, hier zum Beispiel den Schulbuchbedarf zu finanzieren für Kinder. Also das, da kann ich in Nordrhein-Westfalen die Hörerinnen und Hörer nur auffordern, sich an die Kommunen zu wenden, sich zu erkundigen, welche Wohlfahrtsverbände dieses Stärkungspaket in Nordrhein-Westfalen bewirtschaften und dann zu den entsprechenden Wohlfahrtsverbänden hinzugehen und dort Anträge zu stellen. Und da ist es auch nicht die Voraussetzung, dass ich im SGB-II-Bezug stehe, weil da hat ja gerade die Kollegin angerufen, die Ratsuchende angerufen, die sagte, ihr Mann ist berufstätig und sie macht ehrenamtliche Arbeit. Für sie würde das, wenn sie in Nordrhein-Westfalen leben würde, genau passen.
Und unsere Gäste sind Sabine Mendes. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter in Köln. Martin Franke ist Referent in der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband VdK. Karl Sasserath ist Leiter des Arbeitslosenzentrums in Mönchengladbach. Und zugeschaltet am Telefon ist uns Thomas Franz, Fachanwalt für Sozialrecht in Frankfurt am Main. Und jetzt auch im Studio ist mein Kollege Thomas Meinhardt. Er bearbeitet für uns die Hörerinnen und Hörer Fragen. Und er hat einige mitgebracht, sehe ich anhand der Zettel, die vor ihm liegen. Herr Meinhardt, bitte legen Sie los.
Ja, zum Wohngeld eine ganz kurze Frage von Peter W. Meine Schwiegermutter hat Pflegestufe 2. Wirkt sich das steigernd auf das Wohngeld aus?
Herr Franz, das ist vielleicht was für Sie.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Wohngeld abhängig ist von dem Einkommen, was erzielt wird und was an Wohnbelastung vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber Einnahmen, die anrechnungsfrei bleiben, weil das Pflegegeld ist ja keine Leistung, die zu pflegende Person für sich verwendet, sondern die ist ja, um sich Hilfe einzukaufen. Das heißt, das wirkt sich in solchen Situationen dann nicht aus.
Eine ähnliche Frage zum Wohngeld. Mein Mann hat eine einmalige Abfindung aus dem verlorenen Arbeitsverhältnis, in Klammern Corona, bekommen. Das ist sehr ärgerlich, weil die einmalige Abfindung jetzt angerechnet wird auf Wohngeld. Auch da die Frage, ist das korrekt oder nicht korrekt?
Herr Franz, gerne können Sie noch mal was dazu sagen.
Also das Wohngeld ist natürlich auch einkommensabhängig. Es gibt bestimmte Spannbreiten. Wenn sich da was ändert an den Einnahmen, dann wirkt sich das auf das Wohngeld nicht aus. Wenn aber diese Grenzwerte überschritten werden oder unterschritten werden, dann muss tatsächlich eine Neuberechnung erfolgen. Das heißt also, es hängt von der Höhe der Zahlung ab, die dann tatsächlich zugeflossen ist.
Noch eine ganz grundsätzliche Frage zum Wohngeld, bevor wir dann zu anderen Themen kommen. Es gibt ja beim Wohngeld, kommt es auf die Miete an. Da gibt es einmal die Kaltmiete netto, die Heizkosten lassen wir jetzt mal außen vor. Und dann gibt es auch die Nebenkosten, die zur Miete gehören. Dazu gehören ganz wichtig die Grundsteuer, dazu gehört aber auch Treppenhausreinigung, Winterdienst und vielleicht noch andere Kleinigkeiten. Bleiben wir mal bei den wesentlichen Posten. Jetzt gibt es Gegenden, da sind die Nebenkosten relativ gering. Die Grundsteuer ist vielleicht auch nicht so hoch in manchen Großstädten ist sie sehr viel höher, fast doppelt so hoch wie in kleineren Städten. Und dann gibt es natürlich auch günstigere Mieten und teurere Mieten. Wie ist das Verhältnis beim Wohngeld? Was wird immer berücksichtigt? Was wird mehr berücksichtigt? Also mehr die Kaltmiete oder auch die Nebenkosten oder wird generell alles zusammengezogen?
Herr Franz, wir bleiben weiterhin bei Ihnen. Es ist ja kurz vielleicht noch als Einschub eine durchaus sehr komplexe Rechnung, müssen wir da, glaube ich, sagen, die zum Wohngeld führt. Also ich glaube, es ist immer wichtig zu erwähnen, es gibt Wege und Mittel, sich das im Internet auch vorrechnen zu lassen, aber es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, das einfach nur als kleine Service-Information. Es ist gar nicht so leicht, das zu berechnen, oder Herr Franz?
Nein, also im Kopf kann das keiner ausrechnen. Bei dem Bürgergeld kann man zumindest eine überschlägige Berechnung machen. Da kommt man schon mal auf ein gutes Ergebnis. Bei dem Wohngeld geht es leider nicht, weil das sehr komplex ist. Da kommt es auf die Anzahl der Bewohner an, auf die Belastungen, die sich eben ergeben. Das sind sowohl die Grundmiete als auch die Nebenkosten. Und dann auf der anderen Seite die Einnahmen, die innerhalb der Wohngemeinschaft dann erzielt werden. Und daraus ergibt sich dann mit dieser Rechenformel, die eben abhängig ist von den einzelnen Faktoren, das Wohngeld.
Ja, die grundsätzliche Frage, die dahinter steht, wird die Höhe der Miete mehr berücksichtigt als die Höhe der Nebenkosten oder ist das etwa gleich? Kann man das sagen?
Dadurch, dass es einfach nur um die Belastung geht, ist es egal, wie sie sich aufteilen. Also das heißt, es wird letztendlich der Betrag eingestellt, der an Belastung vorhanden ist. Und ob jetzt die Grundmiete höher ist oder die Nebenkosten, das spielt keine Rolle, weil es ein Betrag ist, auf den es dann letztendlich ankommt.
Ein Hörer im Rentenalter ist Aufstocker. Er hat diverse Nebenjobs, da ist aber auch immer etwas Schmutz mit verbunden. Also das heißt, er braucht Arbeitskleidung, die er waschen muss. Er hat auch Fahrtkosten. Und da heißt es dann immer, ja, das, was er dann da mehr verdient, sozusagen bei diesem Nebenjob, das kann er ja dann bei der Steuer geltend machen. Aber die Steuererklärung, die macht man ja erst hinterher mit den Fahrtkosten und mit all diesen Sachen. Also wie soll er damit umgehen, dass er als Aufstocker die tatsächlichen Kosten schon gleichzeitig mit absetzen kann mit dem Fluss des Geldes, also des Einkommens und nicht erst hinterher, wenn sozusagen das gar nicht mehr oder wenn das nur noch bei der Steuer relevant ist.
Ja, meines Wissens, ich sag's jetzt ohne es geprüft zu haben, ist es so, dass es der Gesetzgeber es unterschieden hat zwischen einer sogenannten geringfügigen Beschäftigung und einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Also wenn ich einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehe, kann ich die sogenannten Werbungskosten, die Sie ja aus dem Steuerrecht da zitiert haben, die kann ich in voller Höhe geltend machen. Und bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis habe ich eben nur diesen Grundfreibetrag von 100 Euro.
Vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, können wir auch noch mal ganz kurz tiefer eingehen auf das Thema Zuverdienst. Frau Mendes vom Jobcenter, es gibt ja die Möglichkeit, wenn ich Bürgergeld beziehe, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. In der Praxis sieht das ungefähr wie aus? Können Sie uns das beschreiben?
Ja, das ist ein bisschen gestaffelt. Das heißt, von den ersten 520 Euro bleibt ein Freibetrag offen und neu im Bürgergeld ist dann das Abendbetrag von 520 bis 1000 Euro 30% Selbstbehalt bleiben. Das heißt, da werden 30% nicht auf die Regelleistung angerechnet. Und darüber hinaus gibt es dann noch einen anderen Satz, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber das ist jetzt möglich und das soll auch ein Anreiz sein, zum Beispiel mit einem sogenannten MIDI-Job oder einem Job, mit dem ich vielleicht nicht die ganze Bedarfsgemeinschaft über den Monat bringen kann, den trotzdem anzunehmen und dann auch mehr Geld zu haben als jemand, der das nicht tut.
Ja, Sasserat vom Arbeitslosenzentrum, ergänzen Sie gerne noch?
Ja, also ich denke mir, ich würde in dem Fall tatsächlich den Menschen raten, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Weil diese Einkommensanrechnung und diese Einkommensbereinigung ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also das ist tatsächlich besser in der Beratungssituation zu klären, sich das erklären zu lassen. Es würde jetzt hier zu weit führen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass in der Regel ich jedem nur raten kann, Nebenverdienste und Einkommen gegenüber dem Jobcenter anzuzeigen. Da haben wir nämlich mit der Problematik zu tun, wenn ich das nicht tue, mache ich mich strafbar. Das ist dann der sogenannte Sozialbetrug. Also ich würde allen raten, ihre Einkommensbescheinigung monatlich beim Jobcenter einzurechnen. Eine grundsätzliche Problematik ergibt sich, dass in der Regel das Jobcenter nach sechs Monaten sowas wie eine Schlussrechnung macht. Und die 6 Monate, die dann vergangen sind, rückwirkend, also die Vergangenheit betrachtet und dann auch es zurückfordern kommen kann.
Frau Mendes vom Jobcenter, tatsächlich?
Ja, wir haben Bewilligungszeiträume. Das heißt, wenn jemand heute den Antrag stellt, dann wird es in der Regel für 12 Monate bewilligt. Wenn der Zeitraum abgelaufen ist, ist ganz wichtig, dass man einen Weiterbewilligungsantrag stellt. Und diese zurückliegende Berechnung, das machen wir bei Einkommen, die nicht regelmäßig und in gleicher Höhe erfordern, also ausgezahlt werden. Wenn ich zum Beispiel selbstständig bin und unterschiedliche Einkommen habe, dann gucken wir nach 6 Monaten zurück, wie hoch war denn das Einkommen wirklich. Und in den 6 Monaten wird ein fiktives Einkommen, ein Durchschnittseinkommen festgelegt, an dem dann der Auszahlungsbetrag sich orientiert. Also von daher, jemand, der ein regelmäßiges Einkommen hat, der muss uns nicht jeden Monat die vorlegen, was er verdient hat. Aber wenn es unregelmäßige Einkommen sind, dann bitte.
Und wenn es zu unregelmäßigen Einkünften kommt, kann es dann sein, dass es auch passieren kann, dass auf einmal relativ viel zurückgezahlt werden muss?
Ja. Das kann passieren.
Ja, das kann passieren. Also es ist so, die Praxis ist so, wenn ich im Leistungsbezug sind, erfolgt eine Aufrechnung gegen meine Leistung, gegen den laufenden Leistungsbezug, den der Gesetzgeber auf 10% begrenzt hat. Da gab es Rechtsprechung zu. Aber in dem Augenblick, wo ich aus dem Leistungsbezug raus bin, habe ich dann auf einmal mit dem Inkassodienst der Regionalagentur zu tun. Und bekomme dort Bescheide und muss mich dann an die Regionalagentur wenden und mit der Regionalagentur den Betrag aushandeln, den ich monatlich zurückzahle. Aber das ist eine generelle Problematik. Da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen.
Wir hören mal weiter.
Ja, zu dem Thema Minijob und Midijob, schreibt Yvonne. Ich möchte mal darauf aufmerksam machen, dass Bürgergeldempfänger vorher 100% des Minijobs behalten durften. Nach der Reform sind es jedoch nur noch 30%. Und das, so schreibt Yvonne, da fühle ich mich als Arbeitssklave, weil ich ja nur noch 4 € Stundenlohn habe.
Wenn ich da kurz einhaken.
Ja, Herr Franz.
Wenn ich kurz einhaken darf, das ist so nicht richtig. Also die ersten 100 Euro, die aus dem Erwerbseinkommen resultieren, die sind anrechnungsfrei. Und dann haben wir diese gestaffelten Prozentsätze. Vorher waren es 20% zwischen Einnahmen zwischen 100 und 1000 Euro und dann nochmal 10%. Jetzt haben wir eben diese Grenze bei den 520 Euro, weil dann ja die Minijob-Grenze endet, wo es erhöht wurde auf 30%. Also das heißt, unterm Strich bringt die Reform, wenn man den kompletten Freibetrag ausnutzen kann, 48 Euro mehr.
Eine Frage zum Bürgergeld und dem privaten Vermögen. Wir haben gehört, zu Beginn bleiben 40.000 Euro anrechnungsfrei. Welche Regelung gilt dann für das zweite und die folgenden Jahre? Auch vielleicht für den Fall, dass man noch eine Eigentumswohnung hat, die man selber bewohnt.
Herr Sasserat vom Arbeitslosenzentrum.
Also ich würde das auch gerne nochmal auch an den Fachanwalt weitergeben, weil es immer bei der Betrachtung darum geht, was ist ein angemessenes Eigentum. Wenn ich natürlich eine Villa habe, dann werde ich mir gefallen lassen müssen, dass der Vermögenswert im Grunde nach kapitalisiert wird und dass ich die Villa verkaufen werde. Aber wenn ich eine selbstgenutzte Eigentumswohnung im gewissen Umfang habe, ist die natürlich von der Verwertung frei. Oh, also es ist nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie habe, die eine Vierzimmerwohnung als Eigentumswohnung bewohnt, dann wird sie die nicht verwerten müssen.
Herr Franke vom Sozialverband, Sie haben auch eben kurz die Hand gehoben.
Ganz genau. Also wir hatten ja, die Frage war ja auch, was passiert nach der Karenzzeit? Da hat man ein Schonvermögen pro Person von 15.000. Und was ganz wichtig ist, die EmpfängerInnen von Grundsicherungen im Alter haben ein geringeres Schonvermögen von 10.000 Euro. Und wovor wir auch immer noch mal warnen beim Sozialverband VDK, dass man immer auch schauen sollte, das dient ja häufig auch als Altersvorsorge, je älter die Menschen werden. Und dass man sich vorher noch mal beraten sollte, was jetzt wirklich behalten werden darf. Das sind nämlich alles sozusagen Dinge, die man nicht vor dem Rentenbezug kündigen kann. Und was ansonsten vorher kündbar ist, das zählt auch als Schonvermögen. Und das sind alles solche Dinge, die man vorher auf dem Zettel haben sollte.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Auch Besitzer, Eigentümer einer Eigentumswohnung können Wohngeld beantragen, wenn es nötig ist. Zustimmung hier in der Runde. Das nur noch zur Ergänzung an diesem Punkt.
Und weiter geht's mit Ihren Fragen und Anregungen.
Ja, und an dieser Stelle, weil wir jetzt gerade eine kleine Unterbrechung haben, muss ich leider auch erwähnen, dass es viele ernste Vorwürfe gibt, dass jüngere Leute, speziell auch Anfang 20-Jährige, in der Hängematte sitzen und nicht in der Landwirtschaft, in ländlichen Gebieten, im Forst arbeiten mögen oder den Hühnerstall ausmisten müssen. Also diese und ähnliche Vorwürfe gab es auch. Und wir wissen auch, wo immer es Sozialleistungen gibt, kann es auch, oder Leistungen vom Staat, kann es natürlich auch Missbrauch geben. Das ist leider so. Und wir diskutieren das hier nicht, weil wir hier Verbrauchertipps geben und nicht die politische Diskussion führen wollen, aber eine kleine Wortmeldung vielleicht noch dazu.
Herr Franke vom Sozialverband VDK.
Sehr gerne. Ja, das bekommen wir auch immer wieder mit und unsere Mitglieder schildern uns auch immer, dass sie sich vorverurteilt fühlen und angeprangert. Davor möchten wir auch nochmal warnen. Natürlich gibt es Menschen, die Sozialleistungsbetrug sich falsch verhalten. Das ist aber nur ein sehr geringer Teil. Und in dem Kontext wird ja auch immer gern, also vielleicht der erste Punkt, in der Öffentlichkeit wird viel häufiger über Leistungsmissbrauch gesprochen. Beispielsweise findet aber kaum Gehör rund um das Thema Nichtinanspruchnahme von Leistungen. Da muss man dazu nochmal sagen, das sind 40-60% von leistungsberechtigten Personen, die aber die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Also sieht man auch nochmal, was für ein großer Teil das ist. Und dagegen sind beispielsweise Menschen, die Missbrauch betreiben, im 1-3% Bereich wahrscheinlich.
Frau Mendes vom Jobcenter, wie erleben Sie solche, wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?
Also mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die meisten Menschen, die bei uns im Leistungsbezug sind, völlig korrekte Menschen sind. Ja, die befinden sich in Lebenssituationen, die schwierig sind, und da, wo es dann Gott sei Dank eine Hilfe vom Staat gibt, um die zu überbrücken. Mir tut es immer ganz besonders leid, wenn junge Menschen angesprochen worden sind, weil auch unter denen sind viele, die möchten, können aber vielleicht gerade nicht. Ja, und das ist unser Job, auf diese Menschen zuzugehen und zu gucken, wie können wir unterstützen, wie können wir die begleiten auf dem Weg, eine Ausbildung zu machen oder eine Arbeit zu finden. Also ich glaube, wenn man sich das überlegt, wenn sich jeder das mal für sich selber nimmt und sagt 502 Euro im Monat, das ist ja jetzt kein erstrebenswertes Ziel, ja, wo man sagt, damit werde ich glücklich. So, und von daher, ich sag, also die meisten Menschen in unserem Jobcenter, die zu uns kommen, das sind keine Sozialhilfebetrüger und das sind auch keine Menschen, die sich in der Hängematte legen.
Herr Sasserath vom Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach, wie erleben Sie das denn bei den Menschen, die zu Ihnen kommen? Berichten die auch von sowas, dass sie sozusagen angefeindet werden aufgrund dessen?
Also ich glaube, wir sollten uns nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen, was bewirkt denn überhaupt Arbeitslosigkeit? Und da gibt es natürlich aus der psychologischen Arbeitslosenforschung Unterschiede zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen. Aber für ältere Menschen kam eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel dazu, dass das durchaus im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgen mit einer Epidemie vergleichbar ist. Also, dass das ein massiver Angriff auf die Gesundheit ist. Stresserkrankungen, Herzerkrankungen, Schmälerung der Resilienz und so weiter. Und ich glaube, den Blick müssen wir erstmal darauf nehmen. Und bei jüngeren Menschen sehe ich das so, dass wir ein Problem haben in unserer Gesellschaft, dass wir eine Gruppe haben, die zum Beispiel die Schule ohne Schulabschluss verlässt. Und da glaube ich, da müssen wir nochmal auf die Gruppe genau hinsehen, wodurch das sich zusammensetzt. Und das sind zum Beispiel Menschen vielleicht, die niemals eine Identität herausgebildet haben, die mit Arbeit zusammenhängt. Also die Arbeit überhaupt nicht kennen. Und ich glaube von daher, das glaube ich, müssen wir sehr, sehr differenziert betrachten. Und gerade für diese Gruppe, glaube ich, brauchen wir auch ganz gezielte Ansätze der Hilfe. Und wichtig in dem Zusammenhang ist ja noch immer, dass ich ja meine Arbeitskraft einsetzen muss, um überhaupt Sozialleistung zu bekommen. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr und wir haben ja kein arbeitsfreies Existenzeinkommen in Deutschland, sondern Rechte und Pflichten. Und zu den Pflichten gehört auch, dass ich meine Arbeitskraft einsetze und dass ich auch Restriktionen vom Jobcenter bekomme. Wenn ich der Meldung nicht nachbekomme, bekomme ich eine Einstellung meiner Leistungen. Also ich glaube, wir müssten da uns die Realität genauer angucken und das ist nicht repräsentativ für die Mehrzahl der Menschen, die zum Jobcenter gehen, genauso wie die Kollegin das vom Jobcenter
gesagt
hat.
Ich glaube, wir haben jetzt dazu einiges gehört. Machen wir weiter mit konkreten Fragen. Bildung ist ein Thema. Einige meiner selbstständigen Bekannten, schreibt eine Hörerin, die in der Corona-Pandemie arbeitslos wurden und jetzt Bürgergeld beziehen, berichten, dass sie als Selbstständige keine Fortbildung vom Jobcenter mehr finanziert bekommen.
Frau Mendes.
Dann weiß ich nicht, warum. Also das ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Ja, also wir reden mit den Menschen und gucken, welche Rahmenbedingungen gibt's da. Warum ist zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit nicht mehr so, dass sich dass genug Geld erwirtschaftet wird? Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit, da eine Fortbildung zu machen. Nur ich glaube, was man sich bewusst machen muss, es ist halt immer unter dem Gesichtspunkt der Einschätzung, wird das in Zukunft zu Erfolg führen? Ja, und nicht nur unter dem Gesichtspunkt, was möchte ich vielleicht als individueller Mensch gerne für eine Fortbildung machen? Das erleben wir in Beratungsgesprächen. Ja, das ist ein Abgleich zwischen dem, was möglich ist und dem, was vielleicht derjenige sich wünscht. Und das ist nicht immer so, weil es gibt auch Fortbildungen, die sind halt sehr teuer. Ja, und wir befinden uns im Sozialsystem und dann muss man das abwägen. Aber es gibt keine generelle Regelung, dass Menschen in der Situation keine Fortbildung machen können.
Gibt es denn Altersgrenzen für Fortbildung?
Hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal so ähnlich. Ja, also es gibt im Gesetz keine Altersgrenze für Fortbildung, außer der gesetzlichen Grenze des Alters mit Rentenbezug halt.
Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf und Thomas Franz als Fachanwalt für Sozialrecht in die Runde nochmal holen darf. Wenn Sie das Thema, das jetzt eben geschildert wurde, hören, haben Sie da das Gefühl, dass Betroffene sich womöglich juristische Hilfe suchen sollten, könnten? Oder ist die Sache ganz klar?
Ja, das Problem ist ja immer, diese Leistungen, die keine Geldleistung sind, sind oftmals als Ermessensleistungen ausgestaltet. Also das heißt, selbst wenn das Jobcenter einen Bedarf sieht, heißt es nicht, dass man unbedingt die Leistung erhält, also sprich die konkrete Ausbildung, die man favorisiert, sondern vielleicht kommt man zu dem Ergebnis, dass es nicht zielführend ist und man umdenken muss. Und da wird es ziemlich schwierig, das rechtlich durchzusetzen. Eilverfahren kommt gar nicht in Betracht, weil dann würde die Hauptsache vorweggenommen und gerichtliche Verfahren, die 2, 3, 4 Jahre dauern, um dann überhaupt zu erreichen, dass eine Ausbildung angegangen wird, sind natürlich auch kontraproduktiv. Da wird sicherlich ein Beratungsbedarf bestehen. Die Umsetzung wird schwierig, wenn man nicht mit seiner Fallmanagerin oder mit seinem Fallmanager das Gespräch sucht und versucht zu klären, wie kann man das tatsächlich zielführend für beide Seiten gewinnbringend umsetzen.
Fall eines berufstätigen jungen Mannes haben wir noch. Er bekommt nur Mindestlohn, arbeitet aber Vollzeit, bekommt entsprechend dann 1400 Euro netto, hat eine Wohnung, die 640 warm kostet. Bei der Berechnung des Wohngelds, jetzt kommt es aber, er hat noch zwei unterhaltspflichtige Kinder, also Kinder, für die er Unterhalt bezahlen muss. Wie wird dieser Unterhalt, weil wenn er den noch bezahlt, dann bleibt ihm ja neben der Miete fast gar nichts mehr für seinen Eigenbedarf. Wie wird das berechnet beim Wohngeld? Wissen wir das? Oder ist das, spielt das nur beim Bürgergeld eine Rolle? Aber er arbeitet ja, er bekommt ja kein Bürgergeld, er arbeitet mit Mindestlohn und vollem Gehalt.
Also ich würde das auch noch mal gerne auch noch mal den Kollegen da aus Frankfurt mit in den Blick nehmen. Aber nach meinen Gesichtspunkten ist es so, dass meiner Ansicht nach hier auch durchaus das SGB II mit in den Blick genommen werden müsste, also das Bürgergeld in Blick genommen werden müsste, weil ich dort weiß, dass das Einkommen um die Unterhaltsverpflichtung bereinigt wird. Und das heißt, also die Person könnte durchaus einen Anspruch haben auf ergänzende Leistungen nach dem Bürgergeld, nach dem SGB II, also nach dem Jobcenter. Weil es wird ja immer eine Überschlagsrechnung gemacht, ob ich aus dem Wohngeld einen höheren Bedarf habe oder einen höheren Bedarf aus dem Jobcenter. Und dementsprechend ist denn die Behörde zuständig. Und vor dem Hintergrund, was Sie ausgeführt haben, würde ich auf jeden Fall dem Menschen raten, dem Ratsvorsitzenden raten.
Herr Franz, vielleicht ganz kurz ergänzend, einfach in Kürze nur Ihre Einschätzung dazu.
Also es kommt natürlich darauf an, ist das eine titulierte Unterhaltsforderung, dann kommt der mehr Gewicht zu, dann ist die zu berücksichtigen. Also gab es ein gerichtliches Verfahren oder beim Jugendamt eine entsprechende Erklärung oder vom Notar eine entsprechende Vereinbarung. Oder ist das nur zwischen den Eltern Vereinbarung? Der kommt natürlich dann keine Bindungswirkung zu und kann sich dann auch nicht auswirken.
So langsam geht der Marktplatz für heute schon wieder zu Ende. Ich würde gerne auch mal zum Abschluss in die Runde fragen. Wir haben jetzt viel gesprochen, viele Informationen gesammelt. Aber wenn ich jetzt als Betroffener oder Betroffener, der oder die vielleicht schon Bürgergeld bezieht oder kurz davor steht, Bürgergeld beziehen zu müssen oder auch Wohngeld beantragen möchte, wo gehe ich hin? An wen kann ich mich wenden? Ich würde da vielleicht Martin Franke vom Sozialverband VdK. Wie schätzen Sie das ein? Was muss ich tun?
Ja, gute Frage. Was müsste ich tun? Ich würde mich auf alle Fälle, der Gang zum Jobcenter natürlich hilft immer weiter, zu Beratungsstellen, wie auch beispielsweise beim Kollegen, wo ich niedrigschwellig und kostenlose Informationen bekomme und ich dann an die entsprechenden Stellen weitergereicht werden kann. Natürlich ansonsten das Internet oder eben beim Wohngeld, die Wohngeldbehörde, die dafür zuständig ist.
Sassenrad, wir haben gar nicht so viel Zeit, aber sagen Sie noch ganz kurz zum Abschluss.
Ja, also ich sage zum Beispiel, ich spreche hier aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat ein Netz sogenannter Beratungsstellenarbeit, die Sie in jeder Großstadt vorfinden. Also nochmal Beratungsstelle Arbeit, geben Sie das im Internet ein und Sie werden in Nordrhein-Westfalen in jeder großen Stadt eine Beratungsstelle finden, die Sie niederschwellig berät. Und das wird aus dem Europäischen Sozialfonds über das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales finanziert.
Ich bedanke mich heute bei meinen Gästen im Marktplatz. Zu Gast war Sabine Mendes, Mitglied der Geschäftsführung beim Jobcenter Köln. Martin Franke vom Sozialverband VdK, Karl Sassenrath, Leiter des Arbeitslosenzentrums in Mönchengladbach und zugeschaltet der Fachanwalt für Sozialrecht, Thomas Franz. Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie mit uns gesprochen haben. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig.